Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Ihr Gastgeber heute heißt Christian Heuss. Zumindest wenn man sich den Sonnenstand anschaut, dann scheint der Herbst bereits vor der Tür zu stehen. Grund genug, unsere Sommerserie zu Besuch bei heute abzuschließen. Unser letzter Gast hat in Kürze etwas mehr Zeit für sein handfestes Hobby.
Was mich fasziniert, ist vor allem eben die Materie Holz, vor allem die Früchtholzer, Kirschenholz, Nussbaum und so weiter. Und ich versuche da noch ein paar alte Stücke, die im Keller sind, zu renovieren.
Holzspäne auf dem Schreinerbank anstatt Antikörper im Universitätslabor. So sieht der Nobelpreisträger und Immunologe Rolf Zinkernagel seine Zeit nach seinem Rückzug von der Universität Zürich. Das Gespräch mit ihm im zweiten Teil der Sendung. Zuerst nehmen wir Sie mit in die Berge, genauer in die Berner Alpen, zu einem Passübergang zwischen dem Berner Oberland und dem Wallis. Dort beim Schniedejoch sind in den letzten Jahren immer wieder spektakuläre Funde aufgetaucht. Werkzeuge und Kleidungsstücke, die unsere Vorfahren aus der Jungsteinzeit vor über 4000 Jahren verloren haben. Fundstücke, die jetzt unter dem abgeschmolzenen Gletscher wieder zum Vorschein kommen. Diese Funde sorgten international für Aufregung. Letzte Woche hat eine Gruppe von Archäologen und Klimatologen darum ihre Bergschuhe festgebunden und die mittlerweile berühmte Fundstelle besucht. Auf der Tour mit dabei war für uns Anita von Mont.
15 Wissenschaftler steigen den Berg hoch. Es sind Archäologen und Klimatologen, die in Kanada, Norwegen oder Österreich schmelzende Eisfelder erforschen. In Bern haben sie sich zu einer Fachtagung getroffen. Und nun nutzen sie die Gelegenheit, das Eisfeld beim Schniedejoch in Natura zu sehen. Der Weg führt von der Wildhornhütte steil nach oben, durch eine riesige Geröllhalde mit einem Bach, den man nur am Tag hört. Es ist ein Gletscherbach. In der Nacht friert er zu. Jetzt, morgens um 9, begleitet uns das Rauschen aber unüberhörbar. Die Landschaft ist hier stark geprägt vom Tungelgletscher, erklärt bei einem Felsen, der Kilchli heißt, Albert Hafner vom Archäologischen Dienst des Kantons Bern.
Wir stehen jetzt hier gerade unterhalb von der Gletscherzunge. Ihr müsst euch vorstellen, das ganze gröllige Gebiet unterhalb bis zur Hütte her war 1850 noch der Gletscher. Er hat sich seither zurückgezogen und einfach die Mondlandschaft hinterlassen. Das ist eigentlich die Schlüsselstelle zum Aufstieg aufs Schniedejoch, weil der Gletscher hier einfach bei kalter Zeit dazu macht.
Lange war diese Schlüsselstelle vom Gletschereis blockiert. Erst seit ein paar Jahrzehnten ist es leicht möglich, sie zu passieren und zum dahinterliegenden Schniedejoch hochzusteigen. Ist es wieder möglich, müsste man sagen. Denn seit dem Hitzesommer 2003 sind im Eis des Schniedejoch spektakuläre Fundstücke aufgetaucht. Mittelalterliche Lederriemchen, römische Schuhnägel, bronzezeitliche Gewandnadeln oder steinzeitliche Kleiderreste. Sie belegen, dass Menschen vom Mittelalter bis zurück ins 5. Jahrtausend vor Christus immer wieder über diesen Pass gewandert sind, sagt der Archäologe Albert Hafner.
Wir wissen, sie sind über den Pass gegangen, um von einem Tal ins andere zu kommen. Man hat bis vor kurzem noch gedacht, dass die Alpen wirklich terra incognita sind, wo man sich gar nicht reingewagt hat. Es zeigt vor allen Dingen einfach, dass die Mobilität damals viel höher war, wie man das sich lange vorgestellt hat.
Wir sind am Ziel. Auf 2700 Metern über Meer, zwischen Schneefeldern, Geröll und dem kleinen, schon stark geschmolzenen Eisfeld, direkt unterhalb des Schniedejoch. Die Fundstätte sieht aus wie normales Wandergebiet. Doch die Leute sind guter Stimmung und klopfen Sprüche.
Zuerst mal bitte die Bronzenadler und Bronzefiere abgeben.
Können wir die Goldmünzen behalten?
Goldmünzen findet natürlich niemand. Doch stößt der Paläobotaniker Willi Tinner am Rand des Eisfelds auf einen noch angefrorenen, länglichen Holzgegenstand, der sicher nicht von hier stammt. Denn wir sind weit über der Baumgrenze.
Hast du das gesehen?
Was?
So, drei Geige. Das ist über die Miesinnen. Das soll es auch nicht anhängen.
Ob es sich bei diesem undefinierbaren Etwas um einen bedeutenden Fund handelt, wird sich erst später zeigen, wenn der Archäologische Dienst des Kantons Bern das Holz näher untersucht und es allenfalls mit Hilfe der Radiokarbonmethode datieren lässt. Viele der über 300 Funde vom Schniedejoch sehen unspektakulär aus, gerade die besonders spektakulären aus der Jungsteinzeit. Dazu gehört ein Birkenholzköcher aus dem Jahr 2800 vor Christus. Der erste Fund vom Schniedejoch, den eine Wanderin vor 5 Jahren gemacht hatte. Rings um diesen Köcher herum fand man später auch einen Bogen, Pfeile und ein Stück Hose aus Ziegenleder, alle genau gleich alt. Vielleicht war hier also ein steinzeitlicher Wandersmann verunfallt, ähnlich wie der berühmte Gletschermann Ötzi aus dem Südtirol. Der Ötzi-Forscher und Archäobotaniker Klaus Oeckel ist denn auch begeistert von den Funden vom Schniedejoch und regt an, den Fundort noch genauer zu untersuchen.
Was ich gesehen habe, hat es dort oben auch Dung von Schafziegen bzw. Steinbockgemse. Hier könnte man genauer abklären, ob das jetzt wirklich Schafziege war, die im Tal geweidet haben, ob die im Zuge einer Almwirtschaft über dieses Joch getrieben worden sind oder nicht. Das sind spannende Fragen, die uns insgesamt auch und unserem Wissen selber weiterbringen, weil darüber haben wir kaum noch Belege.
Bis vor kurzem galt Ötzi als einziger Zeuge für die Präsenz von Steinzeitmenschen in den Alpen. Seit den Funden vom Schniedejoch hat er Gesellschaft bekommen. Und wie neueste Untersuchungen zeigen, sind diese Funde zum Teil noch älter als angenommen. So erwies sich eine Holzschale vom Schniedejoch sogar als gut 1000 Jahre älter als Ötzi. Bloß eine Gletschermumie hat man im Berner Oberland noch nicht gefunden. Doch vielleicht steckt ein Schniedi ja noch im Resteis. Das dürften wir bald erfahren, vermutet der Geograf Martin Grosjean.
Das Eisfeld, das ist vielleicht noch 1 Meter oder 1,5 Meter dick. Das heißt, ein anderer Sommer 2003 würde längstens reichen, um das wegzuräumen.
Martin Grosjean vom Oeschger-Zentrum der Universität Bern untersucht am Schniedejoch, wie sich in der Vergangenheit das Klima verändert hat. Sein kleines Team arbeitet eng mit den Archäologen zusammen, denn
durch die Akkumulation all dieser archäologischen Funde kriegen wir als Klimaforscher die Information über die Gletscherschwankungen in den letzten paar tausend Jahren.
Die archäologischen Funde verraten also, wann es bei uns früher Warmzeiten gab. Mehrmals in der Jungsteinzeit, in der Frühbronzezeit, der Römerzeit und 2-mal im Mittelalter. Diese früheren Warmphasen waren bedingt durch die Stellung der Erde zur Sonne und andere Faktoren, hatten also natürliche Ursachen. Heute dagegen leben wir eigentlich von den natürlichen Gegebenheiten nicht in einer speziell warmen Phase. Die jetzige Klimaerwärmung erklärt sich mit den Treibhausgasen, die wir Menschen produzieren. Immerhin etwas Gutes hat der heutige Treibhauseffekt. Im Zuge der Gletscherschmelze der letzten 30 Jahre ist neu die Eisfeldforschung entstanden. Und die fördert weltweit viele interessante Fakten über unsere Vorfahren zutage.
Menschenspuren auf dem Schniedejoch, Sie hörten eine Reportage von Anita Vonmont. Und damit zu einigen Nachrichten der Woche aus Naturwissenschaft, Medizin und Technik, heute mit Patrick Tschudin.
Nicht ganz ein Jahr brauchte ein Computervirus, um den Sprung von der Erde in den Weltraum zu schaffen. Wie die US-Weltraumbehörde NASA vergangene Woche bestätigte, ist auf mehreren Laptops auf der internationalen Weltraumstation ISS ein Virus entdeckt worden. Die Fachleute nennen ihn Gamima. Gamima befällt Geräte, die mit dem Betriebssystem Windows arbeiten. Vor knapp einem Jahr sind die Antiviren-Fachleute auf der Erde erstmals auf Gamima aufmerksam geworden. Vom Benutzer des Gerätes, auf dem er sich eingenistet hat, versucht der Computervirus Passwörter mitzuschreiben und sie insgeheim auf einem zweiten Rechner im Internet abzulegen. Auf diesen zweiten Rechner haben die Programmierer des Virus Zugang. Die Laptops, wo er entdeckt wurde, dienen den Astronauten auf der ISS unter anderem für den E-Mail-Verkehr mit der Erde. Laut der NASA ist auf den Geräten keine Antiviren-Software installiert. Das erstaunt doch ein wenig, denn die NASA bestätigte auch, dass es immer mal wieder Computerviren auf der ISS gebe. Wir bleiben gleich im Weltall und auf der ISS. Der sehr irdische Kaukasus-Konflikt hat hat nämlich Auswirkungen bis zur Weltraumstation, wie das Magazin New Scientist berichtet. Die NASA-Flotte der Space Shuttles wird voraussichtlich 2010 in Pension gehen. Ein Ersatz ist nicht vorhanden bis 2015. Darum ist die NASA in der Übergangszeit zwischen 2010 und 2015 auf russische Sojus-Raketen angewiesen, um Astronauten rauf und runter zu transportieren. Das Problem damit ist aber, dass ein US-Gesetz der NASA verbietet, bei den Russen Flüge zu kaufen, und zwar, weil Russland Atomtechnologie in den Iran verkauft. Das Gesetz liegt zwar noch auf Eis bis 2011, aber der Chef der NASA, Mike Griffin, schlägt bereits jetzt Alarm und fordert, der Kongress müsse dringend die Suspendierung des Gesetzes über 2011 hinaus verlängern. Die aktuellen Spannungen zwischen Russland und den USA, ausgelöst vom Kaukasus-Konflikt, diese Spannungen lassen es aber sehr unwahrscheinlich erscheinen, dass der Kongress in nächster Zeit im Sinne der NASA entscheidet. Wie und ob ab 2012 US-Astronauten zur ISS gelangen, ist darum derzeit noch völlig offen. Es gibt Wolken, die nachts aussehen, als ob sie leuchten. Allerdings sind diese Wolken hauchdünn und schweben in der Höhe von rund 85 Kilometern. Diese Eiswolken entstehen, wenn in der allerobersten Atmosphäre die Temperatur auf unter minus 130 Grad fällt. Wenn die Sonne dann schon weit hinter dem Horizont versunken ist, beleuchtet sie die hohen Eiswolken von schräg unten. Und so tauchen sie quasi plötzlich am späten Abendhimmel auf. Dieses Phänomen ist erst seit rund 120 Jahren bekannt. Wie die Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft in ihrer neuesten Ausgabe schreibt, nehmen Zahl und Häufigkeit der leuchtenden Nachtwolken langsam aber stetig zu. Der Grund dafür liegt im Dunkeln. Fachleute vermuten allerdings einen Zusammenhang mit der globalen Erwärmung, schreibt das Magazin Spektrum der Wissenschaft.
Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS 2, Ihrem wöchentlichen Ohröffner in die Welt der Forschung. Und jetzt zur letzten Folge unserer Sommerserie zu Besuch bei. In den vergangenen zwei Monaten haben wir junge und alte Schweizer Forscher und Forscherinnen besucht, am Anfang oder am Ende ihrer Karriere. Wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zwischen diesen beiden Forschergenerationen? Heute, zum Abschluss dieser Gesprächsserie, besuchen wir den Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel. Vor 12 Jahren wurde er in Stockholm mit dem höchsten Wissenschaftspreis dekoriert. Er bekam ihn für seine bahnbrechenden Erkenntnisse in der Immunologie. Bekannt geworden ist Rolf Zinkernagel aber auch als umtriebiger Botschafter der Wissenschaft. Er setzte sich im Abstimmungskampf zur Genschutzinitiative vor 10 Jahren für die Forschungsfreiheit ein und wurde auch als Kolumnist im Blick bekannt. 5 Jahre lang erklärte der Nobelpreisträger den Blicklesern die Wissenschaft. Anfang dieses Jahres wurde Rolf Zinkernagel nun pensioniert. Odette Frey hat ihn in seinem alten Büro am Universitätsspital Zürich besucht.
Herr Zinkernagel, wir sitzen hier in Ihrem Büro im Universitätsspital Zürich. Sie sind aber seit Februar emeritiert. Wozu brauchen Sie dieses Büro hier noch?
Das ist nur eine Gnadenfrist und Lokalität, weil der Nachfolger ist noch nicht in Amt und Würde, ist zwar gewählt, und deshalb kann ich mich da langsam ausschleichend, aufräumend aus diesen Lokalitäten verschwinden lassen.
Wie sehr wollen Sie denn aus dem Wissenschaftsbetrieb verschwinden? Wie sehen da Ihre Pläne aus?
Da gibt es zwei Antworten. Erstens, was das Labor angeht, ist das ganz klar. Ich kann keine Experimente mehr machen, weil die Labors geschlossen sind, alle Leute sind weg. Aber es gibt daneben natürlich noch viele andere Dinge zu tun. Und dazu gehört zum Beispiel der European Research Council, der Europäische Wissenschaftsrat.
Dort werden Forschungsgelder vergeben an exzellente Wissenschaftler?
Ja, das ist eine neue Initiative der EU, zu versuchen, dem freien Wettbewerb in der Wissenschaft der anglosächsischen, vor allem der amerikanischen Landschaft, etwas näher zu kommen und Exzellenz und Bessersein zu honorieren. Und wir hoffen natürlich sehr, dass wir da der europäischen, aber auch der schweizerischen Forschungslandschaft neue Impulse verpassen können. Dann sitze ich in einigen Beiratergremien bei biotechnischen Start-up-Unternehmen und bei Stiftungen.
Wie sieht es denn mit einem aufwendigen Hobby auf? Das wäre jetzt eigentlich auch die Zeit dafür, oder?
Ja, das braucht immer ein bisschen Umgewöhnung, aber ich gehe mehr in die Berge. Dann versuche ich langsam ein altes Hobby, nämlich das Schreinern, zu aktivieren und habe Holz eingekauft. Und es fehlt zurzeit nur die Zeit, die Lehre noch zu absolvieren, aber das mache ich dann irgendwann.
Also eine Lehre als Möbelschreiner?
Ja, weil ich zwar etwas angelernt bin, aber nicht gut. Und deshalb brauche ich eine Lehre.
Was hat Sie eigentlich so interessiert, gerade an der Möbelschreinerei? Ich stelle mir das eher als ein Handwerk vor, wo man ein bisschen auch grob arbeiten muss. Als Immunologe auf der anderen Seite hatten Sie mit Dingen zu tun, die winzig klein sind und wahnsinnig komplex. Passt das irgendwie doch zusammen oder ist es gerade der Gegensatz, der vermeintliche vielleicht, der Sie da angesprochen hat?
Nein, vor allem Möbelschreinern ist ja eine außerordentlich exakte und feine Arbeit. Und das andere, was mich fasziniert, ist vor allem eben die Materie Holz. Vor allem die Früchtholz, Kirschenholz, Nussbaum und so weiter. Und in der Schweiz hat es im 16., 17. Jahrhundert eine Blüte gegeben in der Spätrenaissance an Möbelschreinern. Und ich versuche da noch ein paar alte Stücke, die im Keller sind, zu renovieren.
Wir sitzen hier an einem alten Holztisch mit einer schönen Schieferplatte. Haben Sie da auch selber Hand angelegt?
Nein, auch noch nicht, denn die Beine stimmen überhaupt nicht. Aber das kommt alles noch.
Sprechen wir wieder über die Wissenschaft. Sie sind noch involviert, haben Sie erzählt, in Stiftungsräten im European Research Council. Sie beraten Biotech-Firmen. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, dass Sie da vielleicht den nachfolgenden Forschern, Wissenschaftlern im Wege stehen könnten oder dass Sie vielleicht auch ein altes Bild der Wissenschaft zu lange am Leben halten, dass vielleicht neue jetzt nachkommen sollten?
Ja, diese Gefahr besteht natürlich, weil man mit dem Alter sicher nicht besser und meistens auch nicht moderner wird. Andererseits habe ich eine gewisse Erfahrung im Wissenschaftsbetrieb und im Verwalten von Geldern und im Prioritisieren von Forschungsvorhaben. Und ich glaube, da kann man mindestens helfen, weil in all diesen Gremien bin ich ja nicht der Einzige, sondern das sind meistens zum Beispiel der Forschungsrat, der Europäische, setzt sich aus mehr als 20 Mitgliedern zusammen. Ich glaube deshalb, dass diese Gefahr, dass man zu konservativ dahinter geht, deren muss man sich einfach bewusst sein. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich eine Gefahr ist.
Sprechen wir über ein Thema, das sehr wichtig war im Verlauf Ihres Lebens, wo Sie auch die Öffentlichkeit kennt, nämlich Sie haben sich eingesetzt für den Dialog mit der Öffentlichkeit. Sie waren Blick-Kolumnist über mehrere Jahre, haben Sie den Blicklesern erklärt, was Allergien sind, wie Impfungen funktionieren, was man mit der Gentechnik machen kann, was nicht. Wenn Sie da jetzt zurückschauen auf diese vielen Jahre im Dialog mit der Öffentlichkeit, sehen Sie da, dass sich etwas verändert hat? Ist es vielleicht einfacher geworden, heute mit der Öffentlichkeit über wissenschaftliche Themen zu sprechen?
Nein, glaube ich nicht. Weil, wie alles, was mit Wissen, Bildung, Ausbildung zu tun hat, muss man das kontinuierlich machen. Sobald man aufhört, ja, verebbt das eigentlich. Und ich habe natürlich alles Verständnis, dass ein Forum wie zum Beispiel der Blick das nicht unendlich lange propagieren möchte. Aber ich finde es eigentlich schade, weil gerade ein Forum wie auch die Gratis-Anzeiger zum Beispiel wären ein hervorragendes Forum, um eben periodisch immer wieder etwas über Neuigkeiten oder neue Resultate oder auch Personen, die mit Wissenschaft zu berichten. Weil ich glaube, nur so wird man dem allgemeinen Publikum die Wissenschaft nicht nur schmackhaft, sondern auch kritisch verdaubar zu machen. Und ich glaube, da müssen wir weiterarbeiten.
Heißt das, Sie hätten gern wieder eine Kolumne, vielleicht in einem der Gratis-Zeitungen?
Ja, das würde ich sofort machen. Ja. Weil ich überzeugt bin, und das war die sehr positive Erfahrung während diesen 5 Jahren mit dem Blick, dass man da eine gewisse Achse oder Linie bekommen hat zu Leuten, die normalerweise nicht die Wissenschaftsseite in der NZZ oder im Tagesanzeiger lesen. Und das ist sicher sehr, sehr positiv gewesen.
Bei Ihnen war es ja, kann man sagen, die Genschutzinitiative, die Sie zum Kommunikator der Wissenschaft gemacht hat. Wenn wir jetzt die Gentechnik anschauen oder die Einstellung der Öffentlichkeit zur Gentechnik heute und vor 10 Jahren, als es eben um die Genschutzinitiative ging, die ja die Genforschung in der Schweiz sehr stark eingeschränkt hätte, die dann abgelehnt wurde. Wie sehen Sie das heute? Würden Sie sagen, die Öffentlichkeit hat heute ein anderes Bild von der Genforschung als noch vor 10 Jahren?
Also ich glaube nicht, dass man das sagen kann, leider. Ich glaube, die Bedenken in der allgemeinen Bevölkerung sind eher gestiegen als weniger geworden. Wenn Sie schauen, was heute zum Beispiel den Impfkritikern, was da vor sich geht, dann kann man das parallel schalten mit der ganzen Gendiskussion. Und das Grundproblem ist eigentlich, dass die Nachteile, die Gefahren so hochgespielt werden, dass eigentlich der Vorteil und der Fortschritt letzten Endes unter den Tisch gewischt werden. Und der Grund dafür ist, und ich will das ganz sorgfältig formulieren, ist eigentlich, dass im Allgemeinen es eher wissenschaftskritische Personen in folgende Gebiete sich rekrutieren lassen und dann gesellschaftlich praktisch in diesen Segmenten auch wieder die gleiche Kultur pflegen. Dazu gehören Primarlehrer, Krankenpflegepersonal, dazu gehören sogar einige Ärzte. Dazu gehören sehr viele Journalisten und Berichterstatter, sei das jetzt eben im Radio oder bei den Zeitungen.
Es gibt ja auch immer wieder kritische Stimmen aus der Wissenschaft, was wissenschaftliche Themen anbelangt.
Ja, das ist durchaus richtig. Wissen Sie, Wissenschaft und Wissen ist immer ebenso kritisch zu hinterfragen wie alles andere im Leben. Sei es Politik, Philosophie, weil auch Wissenschaft natürlich Fehler macht, nicht immer richtig ist, nicht immer das richtige Wissen hat und b, dass die Wissenschaft von Leuten, also von Menschen gemacht wird. Da hat es Potenzial drin, dass eben Dinge falsch laufen. Und mit dem müssen wir ebenso. Aber ich, wenn man dann einfach sagt, weil einer einen Fehler gemacht hat, alles ist falsch, das wäre ja auch wieder kreuzfalsch.
Rolf Zinkernagel, Sie sind als jemand bekannt, der auch seine Emotionen manchmal freien Lauf gelassen hat im Dialog mit der Öffentlichkeit. Sie haben einmal bei einer Veranstaltung, wo ein amerikanischer Gentech-Kritiker aufgetreten ist, im Publikum gesessen und Bullshit und Rubbish gerufen. Haben Emotionen wirklich Platz in diesem Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit?
Absolut, weil das ist ja etwas vom Wesentlichsten und am menschlichsten, dass wir Emotionen haben. Wenn Sie Wissenschaft machen, müssten Sie Emotionen haben, sonst würden Sie die Frustration eines Wissenschaftlers nicht überleben. Wissenschaft machen heisst 99% Frust und 1% Glory. Also, zuerst geht einmal grundsätzlich alles nicht oder geht in die Hose. Und bis man dann etwas gefunden hat, was originell und neu und interessant ist, das sind Ausnahmen. Und deshalb, ja, ich glaube, und das muss man eben auch, glaube ich, dem allgemeinen Publikum sagen, dass das ebenso emotional ist wie Sport oder eben Kunst.
Herr Zinkernagel, wir haben jetzt von Ihrem Büro ins Taxi gewechselt, sind auf dem Weg zum Flughafen Zürich. Sie fliegen nach Singapur. Was haben Sie dort vor?
Ich sitze dort im wissenschaftlichen Beirat des Novartis-Instituts für tropische Krankheiten. Und wir haben unsere jährliche Sitzung während 2,5 Tagen dort.
Sie fliegen jetzt nach Singapur, das ist kein Zufall. Im asiatischen Raum wird sehr viel Geld in die biomedizinische Forschung gesteckt. Muss die Schweiz da noch vermehrt Anschluss suchen an solche Länder, vielleicht auch an China?
Ja und nein. Ich glaube, je offener der Wettbewerb und je größer die Landschaft ist, desto besser für die Wissenschaft. Und insofern ja, die Schweiz muss da überall auch mitmachen. Aber wahrscheinlich gezielt, weil die Schweiz zu klein ist, um überall mitmachen zu können. Und andererseits ist es so, dass wenn die Schweizer, das ist vielleicht eine grobe Vereinfachung, wenn die Schweizer nicht mehr die Frustration des Forscherlebens mit relativ schlechter Bezahlung mitmachen wollen, dann braucht es eben Kompetition vom Ausland. Aber einfach eine Gastarbeiterlandschaft in der Wissenschaft wird den Erfolg nicht bringen. Sondern es ist ja auch in der Wissenschaft so, dass neben der Arbeitskraft auch das Wohlbefinden und das gesellschaftliche Eingebettetsein und sich identifizieren mit der Institution ebenso wesentlich ist. Aber ich glaube, das kann man nur fördern.
Jetzt als emeritierter Professor schauen Sie auf ein langes Forscherleben zurück. Was für Ratschläge würden Sie jungen Forschern geben, die heute einsteigen, die vielleicht auch mal gerne einen Nobelpreis gewinnen würden, so wie Sie?
Ja, also das mit dem Nobelpreis ist natürlich eine Ausnahme und kann man nicht beeinflussen. Aber was ich raten würde, wäre, ein Thema zu wählen oder eine Frage zu wählen, die man beantworten will, die einem enorm am Herzen liegt, die einem wirklich interessiert. Denn nur so überlebt man die häufigen, fast immerwährenden Frustrationsperioden. Und das Zweite ist, viel zu arbeiten, denn je mehr Experimente, gute Experimente oder überlegte Experimente man macht, desto größer ist die Chance, dass man etwas Unerwartetes, Neues entdeckt. Und das Dritte wäre, eine gute Umgebung, ein gutes Labor, einen guten Mentor, gute Kollegen, gute Infrastrukturen zu wählen, weil nur mit Denken und Intelligenz kommt man nicht durch. Man braucht alle diese Dinge. Und das Vierte wäre, immer daran glauben, dass man Glück haben wird.
Der Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel zum Schluss im Taxi unterwegs zum Flughafen. Das Gespräch führte Odette Frey. Übrigens, den Link zu allen Sommergastgesprächen zu Besuch bei finden Sie zum Nachhören oder Downloaden auf wissenschaft.deres.ch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft DRS 2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr auf DRS 2 und in den Wiederholungen auf DRS 4 News. Im Internet kann man diese Sendung auch als Podcast beziehen, wissenschaft.drs.ch. Für die Produktion verantwortlich und am Mikrofon war Christian Heuss.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.